Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host in dieser Sendung. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns, Kai Ming-au, alter Herr der Burschenschaft Hansia Mannheim und der militärischen Verbindung Albertina zu Dresden. Er ist nicht nur innerhalb der Verbindung ein bekannter Name, sondern spielt auch eine zentrale Rolle in einem historischen Konflikt innerhalb der deutschen Burschenschaft, der im Jahr 2011 stattfand. Was damals passierte, führte zu einem echten Beben in der Verbindungswelt. Aufgrund seiner chinesischen Abstammung forderten einige Bünde den Ausschluss der Hanseer aus der deutschen Burschenschaft. Dieser Vorfall war der Auslöser für eine der massivsten Austrittswellen, die der Verband je gesehen hat, und ebnete den Weg zur Gründung der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft, ADB. Einer Vereinigung mit einem deutlich liberaleren Selbstverständnis. Es ist wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass weder Kai noch sein Bund Mitglied in der ADB sind und er auch kein Repräsentant des Verbandes ist. Heute sprechen wir mit Kai hauptsächlich darüber, wie er diese turbulente Zeit erlebt hat, was für ihn die Werte einer Burschenschaft bedeuten und wie diese Ereignisse die burschenschaftliche Bewegung nachhaltig geprägt haben. Es wird schön, bleibt also dran. Kai, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die heutige Einladung.
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass du dir gefolgt bist. Erzähl uns bitte, was dich ursprünglich dazu bewegt hat, Mitglied in der Burschenschaft Hansia Mannheim zu werden. Gab es einen besonderen Moment oder jemand, der dich inspiriert hat?
Also einen besonderen Moment gab es nicht. Aktiv geworden bin ich 2009, kurz vor unserem 100. Stiftungsfest. Und wie fast jeder Student vor Semesterbeginn war ich auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf und bin dabei ganz klassisch über eine Internetanzeige gestolpert. Und ehrlich gesagt hatte ich damals keine Ahnung, was eine Studentenverbindung überhaupt ist, geschweige denn eine Burschenschaft. Aus heutiger Sicht hätte ich wahrscheinlich auch ein guter Chorstudent werden können. Und bei der Hausbesichtigung wurde mir dann erstmal erklärt, was das Ganze bedeutet. Ich habe mir zwar danach noch ein paar WGs angeschaut, aber eine Woche später habe ich mich für das Zimmer auf dem Hansenhaus entschieden, weil das Angebot war einfach zu gut. Das Zimmer war günstiger als vergleichbare Zimmer in Mannheim. Wir haben eine super zentrale Lage, nur 5 Minuten zu Fuß zum Hauptbahnhof und 10 Minuten bis in die Innenstadt. Außerdem haben wir einen kleinen Kneipe und einen großen Kneipsaal sowie einen großen Garten dann. Und ich muss aber zugeben, dass ich anfangs schon Bedenken hatte. Nach der Besichtigung habe ich nämlich das Wort Burschenschaft gegoogelt und naja, da findet man ja so einiges. Trotzdem habe ich mich für die Burschenschaft entschieden, und zwar wegen der Gemeinschaft. Die Bundesbrüder, die damals auf dem Haus gewohnt haben, haben einfach einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht. Und das war auch der Grund, weshalb ich aktiv geworden bin, nämlich wegen der Gemeinschaft, und das günstige Zimmer war danach nur noch eine Nebensache.
Diese Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von corpowelt.de. der Plattform für Studentenverbindungen. Ob ihr auf der Suche nach hochwertigen Couleurartikeln, dem einzig wahren Octopod, Grafikdienstleistungen für Verbindungswappen, Zirkel oder individuellen Geschenken seid, corpowelt.de bietet euch alles, was das Verbindungsherz begehrt. Hier findet ihr Marken wie Octopod, Ben & Sophies, Couleurgrafiker oder Krawattendackel sowie Werke von Frittenbude. Von stilvollen Glaswaren, Couleurschmuck, Büchern bis hin zu Herren- und Damenmode, bei corpowelt.de entdeckt ihr eine beeindruckende Auswahl. Und das Beste, alles auf einer Plattform, perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse von Verbindungsstudenten und Studentinnen. Besucht corpowelt.de und lasst euch inspirieren. Eure Verbindung wird es euch danken. Vielen Dank an unseren Sponsor corpowelt.de, dass sie diese Folge möglich machen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, cool. Ja, ich war ja auch schon mal bei euch, ADH. Da war ich ja auch im großen Kneipsaal bei euch. Und dann habe ich dich da auch das erste Mal gesehen. Da dachte ich mir, boah, eine richtige Corpo-Persönlichkeit.
Ja, damals noch nicht. Und lang ist es her, wo wir uns das letzte Mal gesehen
2016
haben.
2016 war das.
Ja, okay. Also lang ist es her.
Wenn du an die Hansia denkst, was macht denn deinen Bund einzigartig? Was hebt euch denn von anderen Verbindungen ab?
was macht uns einzigartig? Ja, aufgrund dessen, dass wir eine Burschenschaft sind, wir sind Flischlagen. Also ich könnte jetzt natürlich ein bisschen meinen Bund vorstellen dann, weil einzigartig, ich denke, jeder Bund ist in ihrer eigenen Art und Weise einzigartig dann. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich sagen, dass wir natürlich die coolsten sind in ganz Mannheim. In meinen Augen sind wir auch. Aber nichtsdestotrotz, auch andere Bünde, die in Mannheim ansässig sind, ja, haben ihre, ich sage jetzt mal, Besonderheiten. Und gegründet wurde mein Bund am 25. Mai 1909, damals noch als handelspädagogischer Verein. Und wir sind ja 1955 nach einer zweijährigen Probezeit dem Dachverband Deutsche Burschenschaft beigetreten, haben uns aber Ende 2012 entschieden, aus der Deutschen Burschenschaft auszutreten. Mhm. Seitdem sind wir ohne Dachverband. Mhm. Und unser Hansenhaus wurde 1958 erbaut, auch mit viel Unterstützung von unseren Bundesbrüdern. Und vor 3 Jahren haben wir das Haus um ein weiteres Stockwerk erweitert. Jetzt haben wir 5 zusätzliche Zimmer, eine Küche und ein Bad. Insgesamt können also bis zu 15 Personen bei uns auf dem Haus wohnen. Wie gesagt, wir sind Flischlagen mit 2 Partien. Ich persönlich bin kein guter Fechter, habe also nur eine Fuchsenpartie und eine PP gegen eine in Mannheim ansässigen Chor gefochten. Wir sind Mitglied im Waffenring HIG, Heidelberger Interessengemeinschaft, mit, ich meine, 10 weiteren pflichtschlagenden Verbindungen in Heidelberg und Mannheim. Und als ich aktiv geworden bin, hatten wir rund 130 Bundesbrüder. Heute, demografisch bedingt und leider auch wegen Nachwuchsmangel, sind wir nur noch über 90 Bundesbrüder, was trotzdem noch eine beachtliche Größe für eine Burschenschaft ist. Genau, so viel zu meinem Bund. Aber darf ich an dieser Stelle auch ein bisschen Werbung machen?
Ja, klar.
Ich bin ganz ehrlich dann. Also mein Bund steht aktuell vor Herausforderungen. Uns fehlen einfach der Nachwuchs und aktive Mitglieder. Und wir haben Schwierigkeiten, das Rechercheteam bestehen aus Sprecher, Fechtwart und Schriftwart mit Aktiven zu besetzen. Mhm. Deshalb wurde ich als alter Herr zum Fuchsmajor gewählt, obwohl ich in Bonn wohne und nicht eben mal schnell nach Mannheim fahren kann. Und wir suchen dringend einen oder mehrere Stützburschen. Also, liebe Zuhörer, falls ihr bald ein Studium oder ein Praktikum in Mannheim plant, meldet euch einfach bei Jan. Er gibt mir eure Kontaktdaten und dann können wir uns gerne mal austauschen. Ein besonderer Vorteil für euch ist, ihr wohnt, solange ihr bei uns Stützbursch seid und auch Engagement für meinen Bund zeigt, kostenlos für 1 bis 2 Semester auf dem Haus. Und das ist mal ein Angebot und ich bin auch überzeugt, dass wir gemeinsam auf dem Hansenhaus eine schöne Zeit haben werden. Genau.
Sehr schön. Gut, dass du das mal genutzt hast. Ich hatte das schon in Bünden auch mal angeboten, die in einer Schieflage sind. Da gibt es ja leider aktuell noch ein paar weitere Kandidaten für eine Stützburschenaufrufung. Das ist wichtig. Der Bund muss überlegen, vor allem die Hansa ist ja auch historisch, ne? Mittlerweile auch aus gewissen Gründen der näheren Geschichte. Also folgt dem Aufruf.
Genau, ich würde mich sehr freuen.
Aber du bist ja nicht nur bei der Hansa aktiv, sondern du hast ja auch noch ein Zweitband, die habe ich ja auch in der Einleitung erwähnt, und zwar die militärische Verbindung Albertina zu Dresden. Ist das eine vollwertige Verbindung oder hat das eher einen Ferialcharakter oder?
Hat Ferialcharakter. Also die Albertina ist eine militärische Ferialverbindung, ein Bund, der aus aktiven Offizieren und Reserveoffizieren besteht. Die Mitglieder kommen aus verschiedenen Mutterbünden. Das heißt, ich habe Bundesbrüder, die zum Beispiel in einem Chor oder in einer katholischen Verbindung aktiv sind. Wir Burschenschafter sind da tatsächlich in der Minderheit. Gegründet wurde die Albertina 2014 an der Offiziersschule des Heeres, die auf dem Gelände der Albertstadt in Dresden liegt. Daher auch der Name Albertina. Unser Band ist rot-schwarz-rot, was die Farben der Offiziersschule des Heeres sind. Auch wenn ich als Luftwaffenoffizier eher andere Farben gewohnt bin, kann ich damit auch gut leben. Wer bei uns aktiv werden möchte, muss selbst in einem anderen Bund aktiv sein, mindestens 2 unserer Veranstaltungen besucht haben, damit wir uns persönlich kennenlernen können. Und ein Aktiver oder eben ein ehemaliger Soldat mit dem Mindestdienstgrad, ich meine Leutnant sein. Und die Teilstreitkraft ist dabei egal und wir nehmen auch Kameraden aus Österreich und der Schweiz auf. Im November 2024 haben wir unser 10-jähriges Stiftungsfest an der Offiziersschule des Heeres gefeiert. Ein, ja, in meinen Augen wirklich ehrenvoller Anlass. Aktuell haben wir über 50 Mitglieder und noch sehr, sehr viele Interessenten, die gerne bei uns aktiv werden möchten. Wir haben so gesehen kein eigenes Haus, auch keine feste Konstante. Unsere Kneipen feiern wir zweimal im Jahr und dabei wechseln wir zwischen Nord und Süd, Ost und West. Und meistens finden die Veranstaltungen auf den Häusern unserer Bundesbrüder vor Ort statt. Ich muss sagen, es macht einfach unglaublich viel Spaß, dabei zu sein. Neue Verbindungshäuser, aber auch neue Universitätsstädte und Hochschulorte kennenzulernen. Und das Programm geht übers Wochenende, angefangen mit der individuellen Anreise. Und wir treffen uns dann zum Begrüßungsabend auf dem Haus, wo in der Regel auch die Kneipe am nächsten Tag anfängt. Für uns gibt es auch am nächsten Tag ein kulturelles Programm, sei es ein Museumsbesuch, eine Stadtführung bis hin zur Werksführung. Und abends findet dann die Kneipe statt und am Sonntag gibt es dann ein gemeinsames Frühstück, bevor man nach Hause oder eben zurück zur Kaserne fährt. Geplant ist auch eine Militärkneipe bei uns auf dem Hansenhaus. Wenn ich mich nicht irre, ich meine im ersten Quartal 2026. Also wie du sehen kannst, wir planen ziemlich weit im Voraus. Aber dafür haben, ja, dafür haben wir auch einen großartigen Marineoffizier, der als Senior die Veranstaltung perfekt organisiert. Und ich muss ehrlich sagen, seit ich bei der Kamir, ja, der ist eigentlich auch bekannt in den Verbindungsszene. Ich muss ehrlich sagen, seit ich bei der Albertina aktiv bin, nehme ich bei meinem Zweitbund mehr an Veranstaltungen teil als bei meinem Erstbund. Aber ich gelobe Besserung, zumindest bei meinem Erstbund. Ja, mal schauen, wie es im Jahr 2025 so sein wird mit Veranstaltungen auf dem ganzen Haus.
Wie du es ja gesagt hast, die Grundvoraussetzung, bei der Albertina aktiv zu werden, ist ja, ein Offizier bei der Bundeswehr zu sein. Wie kamst du denn auf die Idee, Offizier dort zu werden? War es ein Kindheitstraum oder eine spontane Entscheidung?
Es war kein Kindheitstraum. Nein, definitiv nicht. Als ich 20 war, habe ich Grundwehrdienst geleistet. Danach bin ich erstmal aus der Bundeswehr raus, habe eine Ausbildung zum Investmentfondskaufmann gemacht und anschließend angefangen, BWL zu studieren. Und parallel zu meinem Masterstudium habe ich mich dann bei der Bundeswehr als Reserveoffiziersanwärter beworben. Und nachdem meine Offizierstauglichkeit festgestellt wurde, hat mich die Bundeswehr zum Offizier ausgebildet. Nach der Offiziersprüfung und nach meinem abgeschlossenen Masterstudium habe ich dann bei der Bundeswehr für 8 Jahre Dienstzeit mich als Soldat verpflichtet. Warum? Ich würde mal sagen, die Zeit bei der Bundeswehr hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, oder ich bleibe gerne an etwas dran, wo ich sage, es macht mir einfach viel Spaß. Und ich habe unglaublich viel fürs Leben gelernt. Man kann wirklich sagen, dass die Bundeswehr meinen Charakter in gewisser Weise geformt hat. Kameradschaft ist dabei etwas ganz Besonderes. Das kann man nicht erklären. Das muss man selbst erleben, zu verstehen, was es bedeutet. Für mich ist der Soldatenberuf kein Job wie jeder andere. Ich bin der Meinung, der Dienst an der Waffe fordert viel. Nicht nur von einem selbst, sondern auch von den Familien und Freunden. Aber für mich ist es eine Berufung und ich bin stolz, deutscher Offizier zu sein, insbesondere bei der Luftwaffe. Was ich noch sagen kann, ist, im März 2025 endet meine Zeit bei der Bundeswehr, da meine Verpflichtungszeit ausläuft. Ja, aus privaten Gründen plane ich nicht, mich weiter zu verpflichten oder Berufssoldat zu werden. Nichtsdestotrotz bleibe ich der Bundeswehr treu und werde weiterhin Wehrübungen machen. Und mein Ziel ist es, irgendwann Stabsoffizier zu werden, allerdings in der Reserve.
Ja, ist doch ein ehrenhafter Ansatz. Welche Werte aus der Verbindung haben dir denn in der Bundeswehr geholfen? Gibt es so Parallelen zwischen den Wertesystemen dort?
Also, ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, welche Werte, Burschenschaft.
Vom Chorgeist, von dem kameradschaftlichen Geist, wie die Aufgaben erfüllt werden. Habt ihr da auch dort die gleichen Probleme wie im Bund selber, dass die Leute dann ihre Chargen nicht richtig ausführen oder Das kann ich mir beim Bund nicht so vorstellen. Ich glaube, da ist viel Druck bei.
Ja, das kann ich mir beim Bund auch nicht vorstellen. Ich denke, bei der Bundeswehr, wir haben andere Maßnahmen, wie wir Kameraden, ich sage jetzt mal, disziplinieren können, falls die gewisse Aufgabe nicht richtig machen. Na, bei der Hansa oder generell bei einer Burschenschaft, da muss man ein bisschen mehr drauf achten. Ich meine, wie ich schon angedeutet habe, wir haben einen Nachwuchsmangel und wir versuchen natürlich, jeden zu halten, aber auch nicht mit Zwang. Wenn wir einfach merken, derjenige passt nicht zu uns, dann sind wir auch sehr froh, wenn derjenige sagt, er möchte austreten oder wir irgendwann sagen, nee, komm, du passt einfach nicht zu uns. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Burschenschaft, Schrägstrich Bundeswehr, gibt es Gemeinsamkeiten? Sicherlich gibt es Gemeinsamkeiten. Ich sage jetzt mal, dieser Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein, ja, spielt sicherlich eine zentrale Rolle, insbesondere ich als Offizier. Und das demokratische,
Grundverständnis, oder?
Ja, genau, das demokratische Grundverständnis. Was gibt es da noch? Gewisse Grundsätze, die wir als Burschenschafter haben. Ehre, Freiheit, Vaterland. Ich denke, man ist gut bei der Bundeswehr aufgehoben, wenn man wirklich sagen kann, man hat einen gewissen Stolz. Diese Vaterlandsliebe soll natürlich auch eine Rolle dabei spielen.
Genau. Ich meine, du gibst ja im Ernstfall dein Leben dafür, dann sollte man ja auch dahinter stehen. Ja. Also einen gewissen gesunden Patriotismus dann halt auch mitbringen.
Ja, richtig. Einen gesunden Patriotismus. Das ist gut. Ja, das hat mir gefehlt. Dann.
Dann lass uns doch mal auf das Hauptthema kommen. Und zwar, du hast ja auch eine gewisse Rolle gespielt in den Vorfällen der Deutschen Burschenschaft im Jahr 2011. Es gab ja einen Antrag zum Ausschluss der Burschenschaft Hansa aus der Deutschen Burschenschaft aufgrund deiner Personalie, weil du gewisse Anforderungen nicht erfüllt hast, die dort gestellt wurden, beziehungsweise in den Augen anderer Verbandsbrüder. Wie hat sich das im Vorfeld entwickelt? Wann hast du das erstmal mitbekommen, dass jetzt auf dem BT 2011 nicht so ganz entspannt wird?
Also ich habe zu Beginn dieses Interviews erwähnt, dass ich kurz vor unserem 100. Stiftungsfest aktiv geworden bin. Das war im Jahr 2009. Im Zuge der Vorbereitungen bekam ein Bundesbruder den Auftrag, die Geschichte und den Werdegang unseres Bundes für die burschenschaftlichen Blätter zu schreiben. Und für diesen Artikel haben wir 3 oder 4 Fotos veröffentlicht. Eines davon zeigte die damalige Aktivitas in voller Mannstärke. Und ich war darauf zu sehen. Einige Wochen später, nach der Veröffentlichung, haben wir einen Brief vom Dachverband bekommen. Die Anfrage war aus unserer Sicht etwas irritierend. Das Gruppenfoto wurde in Schwarz-Weiß ausgedruckt und auf dem Bild war meine Person mehrfach mit einem blauen Kugelschreiber eingekreist. Und die zentrale Frage lautete, wer ist diese eingekreiste Person? Welchen Status hat er bei der Burschenschaft Hansa und welche Nationalität hat er? Und so begann die ganze Geschichte. Man muss dazu sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch ein junger Fuchs war und zunächst von all dem Trubel gar nichts mitbekam. Mein Bund hat die Anfrage selbstverständlich wahrheitsgemäß beantwortet, doch irgendwann folgte der Ausschlussantrag gegen meinen Bund. Die Begründung war mehr als fragwürdig. Die Burschenschaft Hansa Mannheim habe ein chinesischstämmiges Mitglied in die Reihen der Deutschen Burschenschaft aufgenommen. Zitat, aufgrund seiner Gesichts- und Körpermorphologie, bla bla bla, gehöre ich nicht dazu und würde gegen die Grundsätze oder gegen die Satzung des Dachverbandes verstoßen.
Boah, ist ja krass.
Ja, das war natürlich krass. Und die Presse bekam schließlich Wind von der ganzen Sache. Und das Ganze entwickelte sich zu einem handfesten Skandal, der für Schlagzeilen sorgte. Und so hat es angefangen.
Ja, ich erinnere mich auch noch daran. Das war ja bei mir damals die Zeit, wo ich aus meinem ersten Bund gerade raus war, die gut ja noch nicht wieder begründet war. Und ich saß auf der Arbeit und habe dann Spiegel Online aufgerufen. Und dann sehe ich dann da jemanden im Couleur, das warst du, auf dem Titelbild. Das kennt man ja auch mittlerweile, wo du dann dieser Mauer angelehnt bist. Das ist ja auch, glaube ich, eines der bekanntesten Bilder aus dieser Zeit.
Na.
Und dann dachte ich mir, ach du Kacke, was ist denn da schon wieder halt passiert? Und da habe ich das dann auch gelesen und was auch Spiegel Online da halt darüber berichtet hat, die haben sich auch sehr lange ja darauf eingeschossen, auf dieses Thema. Wie bist du denn persönlich damit umgegangen? Was hat das bei dir ausgelöst? Worüber hast du nachgedacht in solchen Situationen, wo man halt auf so eine Art und Weise halt schon sehr krass abgelehnt wird für etwas, was du ja, also zu sagen, dass du dafür nichts kannst, ist, glaube ich, die falsche Formulierung, also so einer Situation halt ausgesetzt wirst.
Also am Anfang wusste ich nicht genau, was auf mich zukommt. Als wir zum Burschentag nach Eisenach gefahren sind, waren die ersten Berichte bereits veröffentlicht und alle wussten, was los war. Ich bin der Sache neutral begegnet. Ich dachte mir, was soll schon passieren? Angst hatte ich keine, auch nicht vor möglichen verbalen Auseinandersetzungen. Schließlich war ich der Überzeugung, dass wir uns dort unter Akademikern und angehenden Akademikern bewegen, die in der Lage sein sollten, zivilisiert miteinander zu diskutieren. Mhm. Und obwohl wir, und das habe ich schon einmal erwähnt, und obwohl wir im Jahr 2012 aus dem Dachverband ausgetreten sind, war ich damals für einen Verbleib im Dachverband, weil ich der Meinung bin, dass, wenn wir etwas verändern wollen, auch dabei bleiben müssen. Ich war damals bereit, im Dachverband für eine Funktion zu engagieren, nämlich als Verbandsobmann für Nachwuchsgewinnung und Sport. Ich habe meine Kandidatur auch vor dem Burschentag öffentlich gemacht, doch nachdem ein weiterer Skandal aufgekommen ist, der in einem Artikel Dietrich Bonhoeffer als Vaterlandsverräter bezeichnet hat, haben etliche Burschenschafter, die auch eine Funktion innerhalb des Dachverbandes hatten, ihre Ämter mit sofortiger Wirkung niedergelegt und einen möglichen Austritt aus dem Dachverband angedeutet. Und daraufhin habe ich auch meine Kandidatur zurückgezogen.
Wie war denn die Reaktion bei dir im Bund auf die ganze Geschichte? Also ich meine, seit 2012 ja ausgetreten, das zeigt ja eine gewisse Reaktion, aber was waren so die Reflexe, die intern passiert sind?
Ich würde sagen, es gab und gibt niemanden in meinem Bund, der diesen Unsinn befürwortet hätte. Rückblickend bin ich meinen Bundesbrüdern unglaublich dankbar. Sie haben mich in dieser außergewöhnlich schwierigen Zeit in jeder Hinsicht unterstützt und verteidigt. Sie haben mich, ja, genauso akzeptiert, wie ich bin, wobei akzeptiert vielleicht das falsche Wort ist. Fakt ist, ich bin in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen, in Deutschland meine Bildung von der Hauptschule bis hin zum Gymnasium, bis zum Studium in Deutschland genossen, habe so gesehen meinen Wehrpflicht oder meinen Wehrdienst geleistet und leistet den immer noch, war jahrelang politisch engagiert, bin beim THW ehrenamtlich tätig und ich fühle mich auch als Deutscher. Genauer gesagt, ich bin Deutscher. Punkt. Da gibt es in meinen Augen nichts zu diskutieren und wenn doch, dann ist diese Diskussion schlichtweg überflüssig.
Also, das habe ich nämlich damals auch gedacht, als das Ganze rumgekommen ist, vor allem, ja, das, weil du ja gedient hast. Ja, ich meine, du bist in Deutschland geboren. Deine Eltern sind ja, glaube ich, aus Hongkong, wenn ich mich recht erinnere, was du erzählt hast.
Das ist richtig.
Es ist ja auch eine Integration, die da stattgefunden hat. Und ich finde, dass, ne, wenn es so ein Erfolgsbeispiel ist wie bei dir, dann sollte man da nicht, also generell nicht, ne, Steine in den Weg legen. Ich finde das super, wie du das gemacht hast. Also ich glaube, du hast da mehr Engagement an den Tag gelegt. Ja, autochthone Deutsche vielleicht auch zum Beispiel da geleistet haben. Oder sagen wir mal die Helden an den Tresen, die dann auch immer ihre großen Reden schwingen. Und da aber ja unterm Strich nicht so viel ist, was dann vorzeigbar ist. Außer lange Studiengänge.
Ja, wohl wahr. Das ist richtig.
Aber das, ich meine, das war ja für dich ja auch eine Phase, wo du ja nicht nur Ablehnung erhalten hast, sondern du hast ja auch Zuspruch von anderen Korporierten.
Also der Zuspruch von anderen Korporierten, egal ob aus einem DB-Bund, Chor oder CV, überwältigen. Ich bekam nicht nur die Unterstützung aus dem Verbindungswesen, sondern auch von vielen Menschen außerhalb, sei es per E-Mail, durch Anrufe oder bei persönlichen Begegnungen. Es gab natürlich auch Hassmails, ja, in denen ich auf einem auf einem sehr niedrigen Niveau beleidigt wurde. Im Laufe der Zeit hat man gelernt, am besten ignoriert man solche Nachrichten. Und wenn man sie liest, dann vielleicht mit ein paar Bierchen Intus. Das kann die Sache manchmal auch sogar recht amüsant machen.
Ja, aber es ist trotzdem unangenehm, glaube ich, wenn man solche Korrespondenz bekommt auch.
Ja, ich meine, das war mittlerweile, wie lange ist es her? 2009, das ist ja schon über 15 Jahre ist es her. Damals war ja noch so, ich glaube, Facebook war noch so eines der Medium, wo die meisten jungen Leuten oder wo die meisten Menschen das auch genutzt haben. Und danach im Laufe der Zeit ist mit Instagram, TikTok und das ganze Zeug irgendwie hinzugekommen dann. Aber das ganze soziale Umfeld hat damals wirklich überwiegend auf Facebook stattgefunden, zumindest in Deutschland. Ich meine damals mit Twitter oder X, das war damals noch nicht so bekannt. Vorausgesetzt, es hat schon Twitter oder X gegeben. Okay, Twitter.
Gibt es seit 2009, ne?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin da nicht so drin.
Ich auch nicht. Also ich habe da auch nie so die Freude daran gefunden. Ich finde, die Reaktionsquantität ist immer sehr gering, also für den Aufwand, den man da reinsteckt.
Das ist richtig. Und ich möchte nur auf Bezug nehmen, also ich möchte in Bezug auf diese Hassmails das aufgreifen, dass das alles mehr auf Facebook abgespielt hat oder eben per E-Mail dann mehr auch nicht. Mhm. Also das war, ja, habe ich
viel Gebälle, aber kein Gebeißer.
Genau.
Erlebe authentischen Matcha bei Tyohi. Hochwertig und direkt aus den japanischen Regionen Uji und Kagoshima. Ob für Fokus beim Lernen oder als kleines Ritual nach dem Alltagstrubel, Tyohi Matcha bringt Balance und Aromen, die dir gut tun. Hol dir die sanfte Energie Japans in deine Tasse und spüre den Unterschied. Tyohi für die besonderen Momente im Leben. Spare 10% auf deine erste Bestellung mit dem Gutscheincode CORPOTALK. Mehr dazu in den Shownotes.
Wie war denn der Umgang mit der Presse bei dir? Also wie haben die sich dir gegenüber gegeben? Haben sie es auch 1:1 wiedergegeben oder haben die da versucht, egal was du gesagt hast, in so eine Art Opfer- und Täter-Narrativ dich da reinzupressen? Oder?
Okay, also eins vorweg, ich bin nicht besonders redetalentiert. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich mich nicht mehr so stark in einer Partei engagiere. Aber auf deine Frage zurück, zu Beginn habe ich mit fast jedem Journalisten über die Sache gesprochen. Mhm. Merkt man aber, dass es Journalisten gibt, die versuchen, egal welche Antworten man gibt, die Burschenschaften im Allgemeinen in die rechte Ecke zu drängen. Mhm.
Deswegen gibt es den Podcast hier. Das ist nicht
genau, um das alles nochmal darzulegen, wie es wirklich war.
Das sind immer diese rechten Burschenschaftler, also von denen gesprochen.
Genau,
da fallen
genau.
Auch Landsmannschaften, Chors, Turnerschaften,
der Klassiker.
EV, UV, KV fallen da auch drunter. Das ist, das ist alles das Gleiche.
Und das Interview mit Spiegel Online zum Beispiel wurde spontan auf dem Burschentag in Eisenach geführt. Nach der Veröffentlichung war es der meistgelesene Artikel auf Spiegel Online. Und das Telefon bei uns auf dem Hansenhaus hat wortwörtlich ununterbrochen geklingelt. Unser Postfach wurde mit Interviewanfragen zugebombt.
Deswegen hat das ja bei uns erst 2024 geklappt, weil ich jetzt so eine lange Wartezeit hatte bei dir.
So ist es, so ist es. Ich habe wirklich versucht, jede Interviewanfrage zu beantworten, weil es hier in erster Linie nicht um meine Person geht, sondern um den Dachverband der Deutsche Burschenschaft. Und der Klassiker ist immer, wie du schon bereits erwähnt hast, dass wir in der Presse immer als Burschenschaft leer statt Burschenschaftler angesprochen werden. Oder eine ganz typische Frage, die hat mir fast jeder Journalist gestellt: Wie fühlen Sie sich als Deutscher? Und ganz ehrlich, anfangs wusste ich auch nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Aber im Laufe der Zeit habe ich tatsächlich eine Antwort gefunden, nämlich: Man kann dieses Gefühl nicht wirklich beschreiben. Aber wenn man unsere Nationalhymne singt, dann kommt ein stolzes Gefühl von innen heraus. Wenn ich mir andere Nationalhymne höre, wie die der Amerikaner oder der Chinesen, ja, das ist für mich neutral. ich finde die Melodie oder der Text mancher Nationalhymne schön, aber wenn ich sie höre, kommen keine Gefühle hervor. Mhm. Und möchte ich auch gern eines klarstellen. Und das habe ich auch in all meinen Interviews immer wieder versucht. Es geht hier um einen Antrag von einer Bonner Burschenschaft. Und der Dachverband hat diesen Antrag nie formuliert. Sicherlich gibt es innerhalb des Dachverbandes Befürworter. Ja, es gibt auch erzkonservative Burschenschaften, aber es gab auch viele liberal-konservative Burschenschaften, die sich dagegen gewehrt haben. Der Antrag wurde, ich meine, es war zu Beginn des Burschentages, vom Antragsteller zurückgezogen. Eine Abstimmung hat in dieser Hinsicht nie stattgefunden. Ich habe also stets versucht, die deutsche Burschenschaft als Dachverband in den Interviews zu schützen. Klar, für einen Außenstehenden, der die Berichterstattung liest, ergibt sich ein anderes Bild. Das liegt auch daran, dass der Leser die Struktur des Dachverbandes und die Geschichte der burschenschaftlichen Bewegung nicht kennt oder von vornherein darauf getrimmt ist, dass alle Burschenschaften, und da gehören natürlich auch Chor, Turnerschaft, ne, Sängerschaft, wie auch immer, dass alle Burschenschaften in Deutschland und anderswo rechts sind. Ja, gerne möchte ich noch erwähnen, dass ich denke, ich bin, und das erzähle ich immer gerne so beiläufig als Witz, aber das ist auch eine Tatsache. Ich denke, ich bin der einzige Burschenschafter, der von der deutschen Burschenschaft zertifiziert wurde. Das heißt, der damalige Rechtsausschuss der deutschen Burschenschaft hat entschieden, dass ich durchaus Mitglied in einer Burschenschaft werden kann, deren Bund Mitglied im Dachverband ist. Meine Zugehörigkeit wurde auch endgültig durch die Burschenschaft in Zusammenarbeit mit uns geklärt und darüber waren wir froh, dass diese Sache am Ende des Tages geklärt werden konnte.
Also, wie stehst du heute persönlich zur deutschen Burschenschaft?
Ja, für mich ist der Dachverband, auch wenn wir heute in diesem Podcast-Folge intensiv darüber sprechen, ein Verband, der in meinem Umfeld keine Rolle mehr spielt. Wenn ich heute Waffenbrüder begegne, deren Bund Mitglied in der Deutschen Burschenschaft ist, dann trinken wir ganz normal Bier, reden über Gott und die Welt, verlieren ein paar Worte über die Deutsche Burschenschaft und haben gemeinsam einen schönen Abend. Mehr nicht. Ich bin mit der Burschenschaft Staufia München, da haben wir einen gemeinsamen Bundesbruder und in Studienzeiten war ich öfters dort zu Gast und da fühle ich mich auch wirklich sehr wohl. Und Burschenschaft Staufia München ist ein DB-Bund, aber ich habe damit überhaupt keine Probleme. Es kommt immer auf die Leute und auf ihre Einstellung drauf an. Solange in den Gesprächen nichts Rassistisches oder Beleidigendes gegenüber Minderheiten fällt, habe ich kein Problem damit, mit Leuten, egal mit welcher Verbandszugehörigkeit oder Meinung, Gespräche zu führen und gleichzeitig Bier zu trinken.
Das ist auch ein schöner Ansatz, also dass du da ja auch nicht gerämt bist, sondern nach wie vor offen bist und den Dialog, die Kommunikation suchst und auch selber die Leute nicht ausgrenzt.
Ja, das ist mir persönlich auch wichtig. Ich meine, bei mir im Zweitbund, da habe ich auch einen Bundesbruder, dessen Bund ein DB-Bund ist. Aber und jetzt? Also er ist trotzdem ein cooler Kerl, mit dem trinke ich gern Bier und passt, funktioniert.
Das ist ja auch das Wichtige. Also wie gesagt, die Sendung ist ja auch kein Bashing oder wo wir es jetzt irgendwie versuchen, die DB oder so irgendwie in einem schlechten Licht an sich darzustellen. Es ist immer eine komplexe Gemengelage, die da immer hinter ist. Also wie du es ja auch gerade gesagt hattest, dass es ein Antrag eines Bundes war, dass der Antrag schon zu Beginn wieder zurückgezogen worden ist, dass das ja natürlich auch irgendwo dann medial sehr stark aufgebauscht worden ist und so wie ich das jetzt raushöre, du bist ja auch irgendwo von der Presse dann instrumentalisiert worden, ne? Also die haben ja auch versucht dann eine gewisse Botschaft halt, ne, damit auszudrücken.
Ja, sicher. Ich meine, damals war ich jung und ich hatte auch nicht wirklich Erfahrung mit der Presse gehabt dann. Aber im Großen und Ganzen, so rückblickend betrachtet, habe ich das alles ganz gut gemeistert. Es hat mir regelrecht Spaß gemacht, Interviews zu führen. Klar, am Anfang wusste ich auch nicht, was ich konkret sagen soll. Aber im Laufe der Zeit hat man schon gemerkt, es sind immer die gleichen Fragen. Warum sind Sie aktiv geworden? Wie fühlen Sie sich als Deutscher? Warum sind Ihre Eltern aus Hongkong nach Deutschland gekommen? Ja, das wiederholt sich im Laufe der Zeit. Und irgendwann hat man eben halt auch zu diesen Standardfragen auch meine eigene Standardantworten entwickelt. Und dann hat das auch ganz gut geklappt dann mit den ganzen Interviews. Ich wurde auch mal eingeladen zu, ich glaube, Frontal. Ich glaube auch mal zu einer Talkshow. Die habe ich wiederum abgelehnt, weil, ich möchte jetzt, also damals nicht allzu sehr, wie sagt man, im Mittelpunkt stehen. Ich meine, ich stand schon ohnehin im Mittelpunkt, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie den Eindruck erwecken, ja, ich muss es noch übertreiben, ja, mit Auftritten und keine Ahnung. Also irgendwann habe ich auch all diese Interviewanfragen habe ich auch sukzessiv immer weniger gemacht dann. Irgendwann habe ich das auch an meinem Sprecher oder an sonst irgendjemand weiter abgegeben, der das machen soll, damit ich einfach nicht zu sehr im Fokus stehe.
Lass uns doch mal ein bisschen über die Gründung der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft sprechen, der ADB. Also wie wir es ja am Anfang des Talks ja schon gesagt haben, dein Bund ist nicht dort Mitglied und wir sind auch keine Vertreter des Bundes. Aber die Ereignisse von 2011 sind ja auch mit einer der ausschlaggebenden Gründe gewesen, dass sich dieser Dachverband abspaltet. Mein Erstbund war ja auch in der Deutschen Burschenschaft. Ich war ja auf dem BT 2010, also genau ein Jahr vor dir. Ich bin ja wie du auch 2009 aktiv geworden. Warst du damals auch auf dem BT 2010 schon? Oder war 2011 der erste?
Ich bin mir nicht sicher. Entweder 2010 oder 2011 dann. Ich muss tatsächlich meine ganzen Unterlagen rausgraben, herauszufinden, wann ich das erste Mal dort war.
Ja, also was mir damals halt aufgefallen ist, also es war damals schon so ein bisschen in der Luft, dass sich da zwei Lager rauskristallisiert hatten, fand ich. Das waren halt einmal so sehr kernige Burschenschafter und auf der anderen Seite halt so Jungs, die man ja durchaus in einen der Big Four Firmen halt finden konnte. Die beiden Typen, also diesen beiden Personas praktisch, waren schon sehr unterschiedlich. Und man hat auch gemerkt, dass es halt auch innerhalb des Verbandes gewisse Orientierungen gab, wo halt schon so eine Segmentierung stattgefunden hat, um das mal vorsichtig auszudrücken. Für mich war das keine Überraschung, dass es dann halt auch zu einem Bruch halt kam von vielen Bünden mit dem Verband, aus der sich ja dann später dann auch die Allgemeine Deutsche Burschenschaft gebildet hat. Würdest du sagen, dass das Ereignis mit dir war jetzt der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat? Oder gab es da noch andere Ereignisse, die dann ausschlaggebend waren?
Ja, ich würde mal sagen, mit mir hat es angefangen. Ich glaube, im Jahr 2012 kam ja zu einem weiteren Skandal, nämlich mit dem Schriftführer der burschenschaftlichen Blätter, der in einem Artikel Dietrich Bonhoeffer als Vaterlandsverräter bezeichnet hat. Das hat natürlich den Anlass dazu gegeben, für einige Bünde ihre Funktion innerhalb der Deutschen Burschenschaft niederzulegen und auch den Austritt anzudeuten. Für meinen Bund war das nur eine Frage der Zeit, bis wir aus diesem Dachverband austreten. Und wie ich schon gesagt habe, ich war ja für einen Verbleib im Dachverband. Nachdem wir aus dem Dachverband ausgetreten sind, habe ich zusammen mit einigen engagierten Bundesbrüdern, damals hieß das Ganze noch IBZ, Initiative Burschenschaftliche Zukunft.
Ah, ich erinnere mich,
und da haben wir, gestartet von den Stuttgarter Bünden, Hilaritas, Alemannia, ich weiß nicht mehr, ist schon etwas länger her. Und da haben wir öfters an Veranstaltungen da teilgenommen, mitdiskutiert, auch Dinge mitentschieden. Doch als es dazu kam, dass wir eben gemeinsam mit anderen liberal-konservativen Burschenschaften einen neuen Dachverband gründen wollen, ja, nämlich die ADB, die Allgemeine Deutsche Burschenschaft, da hat es die 4/5-Mehrheit bei uns im Bund nicht gereicht. Und Ja, dann haben wir das Thema quasi beendet und das war in meinen Augen fatal. Seitdem sind wir dachverbandslos. Und, ich hatte ja noch das Glück, miterleben zu dürfen, was es heißt, in einem Dachverband zu sein. Und dieses Gefühl, einer großen Gemeinschaft anzugehören, im Großen und Ganzen ein oder mehrere gemeinsamen Nenner zu haben, zu verstehen, warum wir Burschenschafter sind und welche Ziele wir verfolgen, all das sind wertvolle Erfahrungen, die ein Burschenschafter in seiner aktiven Zeit sammeln muss. Und jetzt, wo wir dachverbandslos geworden sind, bin ich der Meinung, das war unser größter Fehler. Seitdem sind wir von dieser burschenschaftlichen Welt isoliert. Und eine Burschenschaft ohne Freundschaftsbünde und Verbandszugehörigkeit verliert schnell den Anschluss. Wir haben schlicht und ergreifend keine Verbandsbrüder mehr, wo wir dann irgendwie uns verpflichtet fühlen, auf Stiftungsfeste zu gehen oder gar dort zu chargieren, weil wir eben einen gemeinsamen Dachverband haben. Und meine Füchse kennen außer die HIG-Bünde und noch ein paar Bünde, die in Mannheim ansässig sind, keine anderen mehr. Ja, das ist fatal. Und das soll geändert werden, hoffe ich. Aber jetzt haben wir ohnehin ein anderes Problem dann. Da brauchen wir nicht über einen Beitritt in einem neuen Dachverband zu reden, wenn es uns gar nicht gut geht. Also im Hinblick auf Nachwuchs.
Ja, definitiv. Das ist aber schwierig. Ja, wo siehst du denn die burschenschaftliche Bewegung heute?
Ich stelle mir die Frage, gibt es überhaupt eine burschenschaftliche Bewegung? Also ich meine, wir können das doch mal aufzählen. Was gibt es heutzutage? Es gibt einmal die DB, es gibt die NDB, es gibt die ADB. Ich glaube auch nicht dran, dass wir irgendwann mal alle uns einen können und zusammen an einem Strang ziehen. Mhm. Ich bin der Meinung, die heutige Burschenschaftsszene in Deutschland ist aus meiner Sicht vielfältiger geworden. Sie ist in einer gewissen Art und Weise anpassungsfähiger geworden, denn die Gesellschaft in Deutschland ist ebenfalls vielfältiger geworden und das hat dazu geführt, dass sich auch einige Burschenschaften angepasst haben. Und damit meine ich nicht, dass wir jeden aufnehmen sollen. Denn jeder Bund soll für sich selbst definieren, wen sie aufnehmen. Und jedes Mitglied, das wir aufnehmen, soll die Werte wie, was haben wir vorhin gesagt, dass das politische Engagement, Vaterlandsliebe, demokratisches Denken, Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein sich aneignen oder noch besser mitbringen. Ich habe schon viele junge Studenten mit und ohne Migrationshintergrund unser Hansenhaus gezeigt. Und wenn ich versuche, diesen jungen Menschen zu erklären, dass unsere Grundsätze Ehre, Freiheit, Vaterland viel bedeuten, kann derjenige mit solchen Begrifflichkeiten erstmal gar nichts anfangen. Allein das Wort Vaterland ist für viele junge Studenten ein Fremdwort, unabhängig davon, ob derjenige Migrationshintergrund hat oder nicht. Mhm. Bei der Bundeswehr zum Beispiel legte ich mein Gelöbnis mit folgenden Worten ab. Ich gelobe der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Und die hier geforderte Treue ist in meinen Augen die schwerste Auflage, bei der Einhaltung des Wortes. Sie wird aus eigenem Antrieb, aus Überzeugung verlangt. Und dasselbe erwarte ich auch von unseren Mitgliedern und von allen Burschenschaftern, die sich aus eigenem Antrieb und aus Überzeugung mit den Grundsätzen Ehre, Freiheit, Vaterland auseinandersetzen. Ich kann natürlich niemanden dazu zwingen, aber Menschen, die sich als Burschenschafter behaupten wollen, sich aber nicht mit unseren Grundsätzen arrangieren können, werden sich in der Burschenschafter-Szene nicht wohlfühlen. Mhm. Ein Beispiel aus meinem Bund. Ich habe zwei Bundesbrüder mit Migrationshintergrund. Ich zähle natürlich auch dazu. Ja. Aber ich habe darüber hinaus noch zwei Bundesbrüder mit Migrationshintergrund. Und ich habe zu beiden einmal gesagt, dass ich der Meinung bin, dass sie keine Burschenschafter sind, aber sie sind in meinen Augen sehr, sehr gute Bundesbrüder, die ich nicht missen möchte. Was ich damit sagen möchte ist, es ist okay, nicht jeder kann oder möchte Burschenschafter werden. Manche sind in eine Burschenschaft eingetreten, nicht weil es eine Burschenschaft ist, sondern weil die sich in der Gemeinschaft innerhalb des Bundes wohlfühlen. man darf nicht vergessen, dass meine beiden Bundesbrüder, wie jedes andere Mitglied auch, die Couleur studentische Herausforderungen, wie beispielsweise das Fechten, die Burschenprüfung oder das Feiern mit dem Gerstensaft auf sich genommen hat. Das macht einen Bund vielfältig und interessant, wenn man verschiedene Charaktere im Bund hat. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich war, bevor ich Burschenschafter geworden bin, weder politisch interessiert, noch wusste ich, was eine Studentenverbindung, geschweige denn eine Burschenschaft ist. Doch nachdem ich bei einer Burschenschaft aktiv geworden bin, habe ich gelernt, welche Werte wir vertreten und warum die so wichtig sind. Und genau das versuche ich, meine künftige Generation beizubringen, vorausgesetzt, ich sehe auch das Potenzial. Denn man kann heutzutage niemanden zu irgendetwas zwingen. Und ja.
Das waren doch schöne Schlussworte.
Schon vorbei! Meine Güte! Hi, okay.
Ja, dann. Kai, danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Es war eine große Freude für diesen wirklich schönen Talk.
Ich danke dir. Ich danke dir vielmals.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.